Auf euren Zetteln steht, dass wir Umkehr, wie geht das, Teil 2. Aber es müsste eigentlich jetzt dahinter stehen, Punkt 3, weil es der dritte Anlauf ist, sozusagen die Predigt mit dem zweiten Teil zu Ende zu bekommen. Wir wollen uns an dieser Stelle noch einmal hineinzuversetzen. Wir haben begonnen, indem wir uns die Gedanken gemacht haben, seinerzeit, wie wird überhaupt Umkehr bewertet? Wohin soll ich umkehren? Warum soll ich umkehren? Wer misst eigentlich das, was Defizit ist? Was soll ich verändern? Was ist eigentlich die Richtschnur, was gut ist? Und wir haben festgestellt, dass es also ja unterschiedliche Maßstäbe für alle möglichen Dinge gibt. Wir haben Gewichtseinheiten, um etwas zu wiegen. Das ist ein Maß, wie schwer ist etwas. Da habe ich jetzt einen wunderschönen Spruch gelesen, den fand ich sehr, sehr apart. Meine Waage hat es schwer mit mir. Das fand ich sehr schön. Also da wird etwas gewogen und dann wird etwas gemessen in der Länge. Wie weit ist ein Weg? Wie weit und wie breit darf die Schrankwand werden? Oder da wird das Hohlmaß genommen, um zu bemessen, wie viel Mehl, Milch, Wasser oder was auch immer in einen Kuchen oder in ein Gericht soll. Aber womit misst man eigentlich geistliches Leben? Das war so unsere Grundfrage. Und wir haben gesagt, das geistliche Leben wird zunächst einmal bemessen. Der Maßstab für das geistliche Leben ist das Wort Gottes. Nun ist das eigentlich eine Antwort, wir sagen es mal mit Humor, die ist immer richtig. Ja? Also entweder wir sagen, es ist Jesus, super, oder es ist die Bibel, ist auch super, ist richtig. Aber man kann manchmal mit so einem 1000-Mark-Schein oder Euro-Schein schlecht bezahlen am Automaten, wenn man ein Ticket will. Ja, wenn ich tanken muss, das muss ich des Öfteren, steht an fast jeder Tankstelle, wir akzeptieren keine 500-Euro-Scheine. Ja, also man braucht offensichtlich kleineres Geld, damit man im Alltag durchkommt. Und im geistlichen Leben ist es auch so. Wenn wir sagen, ja, die Bibel ist der Maßstab, dann geht es um die Frage, was ist denn die kleinere Einheit davon? Wie geht es denn dann weiter? Umkehr, wie geht das? Das ist für mich eine sehr zentrale Frage geworden. Und vor allen Dingen, ich sag's mal so, ich habe mich jetzt Tage nochmal so auseinandergesetzt, was war mir eigentlich in meinem Dienst, für mich persönlich, in meiner Verkündigung wichtig. Und mir war eigentlich immer wichtig, das Wort Gottes muss in den Alltag, in die Sprache des Alltags, in das Leben des Alltags, in die Seele des Menschen des Alltags kommen. Da muss es hin. Der Rest ist frommer Selbstbetrug. Wir können die schönen Worte haben, schöne Lieder singen, ach, das ist alles ganz toll. Aber eigentlich muss es in den Alltag. Und da ist die Frage, wie kriegen wir es in den Alltag rein? Und ich möchte uns heute an dieser Stelle einfach nochmal weiter mitnehmen. Ihr kennt die Grafik beziehungsweise die Stichworte. Wer schon länger mit uns hier im Gottesdienst unterwegs ist, wird sagen, das kenne ich irgendwoher, ist nicht so schlimm. Ist immer wieder mal gut, wenn man sich erinnert. Buße hat also im Grunde genommen 4 Schritte. Und zwar habe ich die jetzt mal einfach so genannt, weil die sich so schön sprachlich erinnern lassen. Ja, die klingen so ähnlich. Man könnte auch sagen, die reimen sich. Da geht es also um das Erkennen. Es ist immer wichtig, dass wir Jesus Christus kennen. Dass wir durch seinen Heiligen Geist beschenkt sind. Dass wir Jesus als unseren Herrn und Heiland unser Leben gegeben haben. Und dass wir im Grunde genommen von dort her auch von der Schrift, von dem Wort Gottes wissen, wer er ist, wie er ist und ein ganz kleines bisschen eben auch, was er von uns will. Erkennen. Wir müssen ihn kennen und wir müssen sein Wort kennen. Das ist wichtig, sonst können wir den Unterschied zwischen dem, was sein soll und dem, was ist, nicht wirklich beschreiben. Und das Zweite, was es dann heißt, es geht um Bekennen. Ich erkenne also ein Defizit. Also, es kommt gleich noch dazu. Ich mache schon mal als Beispiel vorweg. Vor 2 Wochen hatten wir beide Autos in der Werkstatt, meine Frau und ich. Mein Auto musste zur Inspektion und dann hatte man nämlich festgestellt, vorne der Kühler leckt. So, das heißt also, wenn man etwas untersucht, dann muss man vorher genau wissen, der Kühler darf nicht tropfen. Da ist zwar Wasser drin, der darf aber nicht tropfen. Wenn er tropft, ist es ein Defekt. Wenn es ein Defekt ist, muss er repariert werden. Kosten Euro, muss aber gemacht werden. Ja? So, im geistlichen Leben ist das ähnlich. Wir sind von unserer baptistischen Tradition, ich bin ja seit fast mit der Muttermilch, auch in dieser Gemeindetradition groß geworden. Ich erinnere keine wirkliche Prägung an dieser Stelle, hier sozusagen ein gutes, lebendiges, glaubwürdiges, geistliches Instrument an die Hand bekommen zu haben. Das lief immer irgendwie so mit. Wenn man Bibel liest, immer irgendwie so. Aber darüber gesprochen, wie man das korrigiert oder was einem hilft, an dieser Stelle wach zu leben, das ist eigentlich nicht so wirklich vermittelt worden. Bekennen heißt also, ich bringe vor Gott ins Gespräch, was nicht in Ordnung ist. Ich kann also jetzt sagen, Herr, der Kühler leckt. Ja, oder die Bremse hinten links quietscht. Hat sie noch nie gemacht, jetzt quietscht sie. Warum quietscht sie? Keine Ahnung. Also die schlechteste Gedanke ist wahrscheinlich ein Tropfen Öl, aber sie quietscht. Also muss man gucken, warum die quietscht, weil sie soll eigentlich nicht quietschen. In meinem geistlichen Leben ist es ähnlich, dass ich merke, ganz bestimmte Situationen, man sagt, wir sollen vergeben, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Ich weiß nicht, wie sehr ihr mit dem Vater unser lebt, ist ein wunderbares Gebet, sollte man bei jeder Gelegenheit, wenn es immer geht, wenn man Pause hat, gerne auch mal sprechen. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und manchmal ist es so, dass der Geist Gottes kommt und dann so mit einem zarten Gedanken fragt, machst du das? Was? Deinen Schuldigern vergeben. Es gibt immer Situationen beim Abendmahl, egal wo, wenn man in einem Restaurant sitzt und Leute beobachtet, es tauchen immer einmal Gesichter auf von Menschen, wo man den Eindruck hat, der Typ ist mir schon mal in meinem Leben begegnet. Das ist verrückt. Manchmal habe ich den Eindruck, es gibt die Menschen immer zweimal. Einmal in der Jugend und einmal, wenn man alt wird. Irgendwie tauchen die nochmal auf, so vom Typ, ja, wo der, das ist mal, das gibt's doch gar nicht. Das sieht genau aus wie der damals vor 35 Jahren. Und allein wenn man das sagt, macht es schwupp und zack, die Geschichte mit der Person steht vor Augen und manchmal liegt sie schwer im Magen und bedrückend auf der Seele. Und vergib uns unsere Schuld, da sind wir immer gerne dabei, sagen, hier, bitte vergeben, einmal duschen. Und vergib denen, die an dir schuldig geworden sind. Das heißt, ich habe in meiner Hand und in meiner offenen Rechnung etwas gegen die Leute. Ich kann sie bei Gott begründet verklagen. Ich kann sie anklagen vor Gott aufgrund ihres Verhaltens und ihres Tuns in meinem Leben. Und manchmal ist das so, dass wir in unserer Seele die Spuren dieser Zeit sozusagen nachlesen können. Entweder sind es Narben, die gut verheilt sind, dann merken wir sie nicht. Gut verheilte Narben sind Narben, wo die Barmherzigkeit, wir haben es im Video gesehen, wo Demut und Gnade und Vergebung drüber gegangen ist. Das sind gut verheilte Narben. Die spannen nicht, die machen keinen Narbenschmerz. Und manchmal gibt es Stellen in der Seele, die eitern. Das ist wie ein Geschwür, eine offene Wunde, mit grün-gelbem Eiter, der nicht weniger wird, sondern eher mehr und in der Lage ist, wenn es böse ausgeht, den ganzen Körper zu vergiften. Wir erkennen und bekennen sozusagen erstmal, wir erkennen, da sind Menschen und Geschichten und Dinge im Leben, die tauchen immer wieder auf. Es soll aber nicht so sein. Und nun bekenne ich das Gott. Sag, Herr, das sind Leute, denen habe ich eigentlich nicht vergeben. Ich habe sie schon lange nicht mehr gesehen. Aus den Augen, aus dem Sinn, stimmt nicht. Aus den Augen, in der Seele. Mit der Wunde, mit dem Tun, mit der Kränkung, die sie in meinem Leben hinterlassen haben. Und dann kommt dieses Wort, dieser Maßstab. Vergib mir meine Schuld, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Tust du das? Und dann braucht es in der Tat Demut. Den Mut, sich zu bücken und dem anderen zu dienen. Wir müssen den Weg kennen, den uns die Bibel weist. Und wir können das nur kennen, was Gott sagt, wenn wir die Bibel lesen und in der Bibel auch lernen. Die Bibel ist nicht nur ein, sag ich mal, folkloristisches Unterhaltungsbuch aus ferner Zeit. Die Bibel hat den Anspruch, dass man daraus etwas lernt und in Beziehung setzt zum eigenen Leben. Und Gott möchte nun, dass wir diese Menschen, die an uns schuldig geworden sind, dass wir ihnen die Schuld vergeben. Wem ihr die Schuld erlasst, dem ist sie erlassen. Wem ihr sie behaltet, dem ist sie behalten. Eine unglaubliche Macht, die Gott in unsere Hände legt. Und ganz unaufgeregt ist dann sozusagen die Frage zu beantworten, lasse ich Leute los? Gebe ich das, was ich in der Hand gegen sie habe, Jesus Christus in die Hand? Das hört sich bis jetzt alles total fromm an. Alles gut. Jetzt kommt der Hammer. Höre ich damit auf, in meinen Gedanken nachtragend zu sein und die alten Geschichten immer wieder hochzuholen und innerlich sozusagen ein Recht abzuleiten, für mich gegen sie wütend zu bleiben? Oder lasse ich los, indem ich sage, Herr, vergib ihnen, ich vergebe ihnen. Ich gebe dir das, was ich in der Hand gegen sie habe, in deine Hand. Ich lasse sie los und ich verzichte darauf, sie anzuklagen. Ich verzichte auf Wiedergutmachung. Ich vergebe ihnen und will sie nicht mehr bei dieser Situation und diesem Verhalten mir gegenüber behaften. Wissen, was Gott will. Was hat sich geändert? Wenn man so gebetet hat, hat man den letzten Punkt gemacht, nämlich man ist gerannt, im Sinne von, man hat angewendet, das Gelernte im Leben sozusagen umgesetzt. Das sieht dann jeweils nach Thema anders aus. Also wenn ich jetzt zum Beispiel in meiner Situation mit diesem Beispiel sage, ich lasse sie los, ich vergebe ihnen, ich will ihnen das nicht mehr, ich will da nicht mehr stehen bleiben, ich bin es leid, an dieser Stelle immer wieder die gleichen Wunden anzugucken. Ich lasse sie los, vergib ihnen, wasch es weg und nimm die Situation, Herr, auch aus meinem Gedächtnis. Manchmal lohnt es sich so zu beten, dass der Herr auch wirklich die Erinnerung nimmt, dass einem der Herr diese Bilder, die damit verbunden sind, wegwischt, dass ein Herr die eingebrannten Stimmen, die gesagt haben, was sie gesagt haben, aus meiner Erinnerung tilgt, wegwischt. Und das merkt man dann einige Wochen später, dass selbst wenn man den Namen sich vorsagt, man Mühe hat zu erinnern, Mensch, worum ging es denn damals noch? Gott hat da was getan. Buße halt also diesen Schritt, diesen vierfachen Schritt. Und nun ändert sich sozusagen je nach Thema das, was wir dort erleben und erfahren. Also entweder haben wir das Thema, ich will loslassen, Menschen aus der Bindung an mich loslassen, ihnen vergeben. Ja, und vergib uns unsere Sünden, wie auch wir vergeben denen, die uns an uns schuldig geworden sind. Und das kann dann zum Beispiel völlig anders aussehen, wenn es eben um andere Bereiche der Tat geht. Ja, wenn es dann von mir aus um mein Verhalten geht, wenn es darum geht um Nachlässigkeit oder um Schlamperei oder beispielsweise wenn ich sage Schlamperei, dann meine ich so dieses, ich vernödel und verdödel jedes Mal meine stille Zeit. Es gibt immer einen guten Grund, warum ich sie gerade wieder heute nicht geschafft habe. Und man hat sich so vorgenommen, man möchte nicht den schwarzen Punkt sehen, sondern das weiße Blatt. Ich will fröhlich in die Arbeit gehen, aber Irgendwie hat man den Eindruck, jeder Tag in der Woche ist Montag. Und es will einfach nicht gelingen. Und dann muss man vielleicht Buße tun an dieser Stelle und sagen, Herr, was ist eigentlich deine, ich will das nicht, ich will nicht so pessimistisch, so negativ irgendwie in die Welt gehen. Wie kann ich das hinkriegen? Hast du eine Idee? Und dann fallen einem immer Bibelstellen ein, wenn man so betet, ganz ehrlich, die einen echt nerven. Weil sie treffen. Weil sie etwas machen mit mir, was ich gar nicht eigentlich will. Lobe den Herrn meine Seele und vergiss am Montagmorgen, ja. Und wenn du Pech hast, kommt dir das in den Sinn vorm ersten Kaffee. Du hast noch keinen Kaffee getrunken, bist noch nicht richtig wach. Lobe den Herrn meine Seele. Und dann denkt man schon, der Tag fängt gut an, aber man hat eigentlich eine andere Bedeutung für die Worte. Lobe den. Aber das ist Gottes Antwort darauf. Du hast gefragt, was kann ich tun, dass der Montag ein anderer Tag wird? Was kann ich tun, dass ich positiv in den Tag gehe? Lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Guck nicht auf den Chef, auf den Mitarbeiter, auf den Stapel, auf die To-Do-Liste. Guck mich an und was ich für dich getan habe. Und das, freu dich drüber. Freu dich drüber. Und der Schritt bleibt derselbe. Ich kenne Christus, ich kenne sein Wort, ich entdecke die Defizit zwischen dem, was sein soll und was in mir ist. Und ich frage nach seinem Wort und bitte Gott, dass er mir ein Wort gibt oder ich lese in seinem Wort. Es springt mich an, ich merke, hey, das brennt in mir oder das sind jetzt alles so psychologische Beschreibungen, aber man spürt, dieses Wort ist anders als alle anderen Worte. Es ist, als wenn dieses Wort aus der Bibel heraus sich heraushebt ein Stück und sich mir anbietet als, lies mich, nimm mich, ich bin wichtig, ich bin deine Antwort. Und dann muss man sie nehmen und gucken und dann kriegt man mit, okay, das ist ein guter Tipp für das Problem, das ich eigentlich habe. Und ganz ehrlich, wenn dort steht, lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, dann heißt das nicht, dass du am Montagmorgen vor dem ersten Kaffee geisterfüllt, jubelnd tanzend, irgendwie Fahne schwenkend, Anbetung machend, glückselig dafür sein musst. Sondern lobe den Herrn, meine Seele ist eine Selbstaufforderung, alles in mir will das gar nicht. Und ich trete mich quasi selber ein Stück in den Popo und sage, hey Halter, wenn man so mit sich selbst redet, jetzt lob mal den Herrn. Und es grummelt vielleicht am Anfang, aber je länger ich es tue, desto mehr wird auch das, was ich sage, von Freude und Frieden durchdrungen und gesprochen sein. Umkehr, wie geht das? Psalm 32 heißt es, solange ich es verschwieg, schreibt David, waren meine Gebeine, meine Glieder matt. Den ganzen Tag musste ich stöhnen. Das ist eine Beschreibung für einen sozusagen psychosomatischen Zusammenhang. Es geht also, Seele und Körper reagieren auf die innere Belastung, dass man weiß, man hat irgendwie Schuld, aber sie noch nicht geklärt. Sie ist in einem drin, ja? So wie ein vielleicht zu spät gegessenes, opulentes Mahl, das einen bis morgens um 3 beschäftigt. Ja, weil man einfach zu viel gegessen hat und zu wenig getrunken oder so. Also es ist so, oh, man stöhnt, es ist so unglücklich. Denn deine Hand lag auf mir bei Tag und Nacht. Meine Lebenskraft war verdorrt wie durch die Glut des Sommers. Erleben wir ja gerade. Ja, so. Jeder stöhnt irgendwie über die Hitze oder die Schwüle. So dieses, das ist eine gute Beschreibung für das Lebensgefühl, wenn man spürt, es ist was nicht geklärt. Aber dann schreibt David, da bekannte ich dir meine Sünde. Ich verbarg nicht länger meine Schuld vor dir. Ist eigentlich ein gediegener Witz, ja? Als könnte man vor Gott etwas verbergen, der weiß es sowieso. Aber wir tun so, wir reden nicht drüber. Wir verstecken es, wir haben eine Strategie, wir wollen mit Gott darüber nicht reden. Eigentlich machen wir uns selber damit nur Probleme. Es zieht uns unendlich Energie, dass wir dieses Spiel spielen. Und wir gewinnen dabei nichts. Wir gewinnen weder, wir verlieren Zeit, wir gewinnen keine Zeit. Wir verlieren Lebensqualität. Wir sind matt, wir sind erschöpft, wir sind unruhig, wir sind unausgeglichen, wir sind vielleicht auch so unterschwellig, aggressiv, weil diese Not in uns ist. Ich sagte dann sozusagen, Gott, ich bekannte dir meine Sünde. Das heißt, ich nenne die Sachen, um die es geht, beim Namen. Er weiß es eh. Ich nenne sie beim Namen. Ich bringe das, was Schuld ist, was Diskrepanz ist zwischen dem, was das Wort sagt und das, was sozusagen meine Wirklichkeit ist. Ich bringe es ins Gespräch. Ich rede mit dir drüber. Ich schweige nicht länger. Da sagte ich, ich will dem Herrn meine Frevel bekennen. Dieser Spruch ist interessant. Ne? Ich will dem Herrn meine Sünden bekennen. Das reicht schon. Das ist diese Aufbruchformulierung von dem jungen Mann bei den Schweinen. Ich will meinem Vater bekennen, ich habe gegen dich und den Himmel gesündigt. Ich will meine Sünden bekennen. Ich will meine Schuld beim Namen nennen. Ich will mich nicht länger drücken. Und dann kurz, knackig, prägnant. Da und du hast mir die Schuld vergeben. Und du hast mir die Schuld vergeben. Wenn wir also unsere Schuld vor Gott versuchen zu verbergen, zu verdrängen, wir leiden darunter in unserer Seele, in unserem Geist, teilweise auch körperlich, uns geht die Energie weg. Es ist Last und Druck auf unserer Seele. Es geht so, dass wir einander helfen, in Seelsorge und Beichte vor den Thron der Gnade Gottes zu kommen. Hebräer 4, Vers 16, dort lesen wir, dass es heißt, lasst uns zum Thron der Gnade kommen, auf das wir Vergebung erfahren und rechtzeitige Hilfe. Und unten drunter das andere Wort, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er vergibt uns die Sünden und reinigt uns von allem Unrecht. 1. Johannes 1, 1, Vers 9. Da haben wir es noch einmal zusammengefasst, prägnant beschrieben. Dort, wo wir unsere Sünde bekennen. Und mich hat dieses Bild tief berührt, weil ich es wunderschön finde. Da sitzen zwei gebeugt, ihre Hand sozusagen an den Kopf gelegt, als wollten sie ihr Haupt bedecken vor Gott, weil sie schuldig sind. Der, der hört und der, der spricht. Keiner ist besser. Unter dem Kreuz Christi sind beide Gebeugte, beide, die Vergebung brauchen. Und wenn man in die Seelsorge geht oder wenn man in die Beichte geht, wie wir es auch nennen wollen, wenn ich zu jemandem gehe und sage, ich möchte einfach vor Gott aufräumen, ich brauche einen Zeugen. Ich möchte es dir sagen, ich möchte es einmal aussprechen, aus mir heraussprechen. Dann ist der, der hört, nicht besser, sondern nur in der Situation sozusagen das sichtbare Ohr Gottes in der Zeit, in der ich meine Seele entlaste und meine Schuld vor dem anderen bekenne. Und beide hören unter dem Kreuz zu, werden los und beide empfangen Gnade und Vergebung. Umkehr, wie geht das? Ich habe schon gesagt, mein Auto war in der Inspektion. Ich habe mich mal, danach kriegt man immer, wenn man dort in der Inspektion war, so ein Blatt mit, was weiß ich, 30 Titeln und 30 kleinen Abteilungen, wo ein Haken dran ist, das heißt, sie haben was gemacht. Ich habe uns das mal einfach mitgebracht, so für ein Auto, weil ich dachte, das ist ein gutes Beispiel, Ingolstadt, Autostadt, das versteht ihr. Das ist nur ein Aspekt. Nur ein Aspekt von dem, was bei einer Inspektion gemacht wird. Und die Überschrift zum Beispiel ist Motor- und Abgassystem. Und da wird eben dann gefragt, wird hingeguckt. Kontrolle von Motor, gibt es dort Öllecks? Tropft es irgendwo? Aus dem Motor, aus dem Getriebe? Darf nicht sein oder schwitzt der Motor nur? Ich habe bis heute noch nicht verstanden, was das ist physikalisch, aber offensichtlich kann ein Motor schwitzen. Der schwitzt, sagt dann der Mechaniker, ist nicht schlimm. Tupft das ab, denke ich, okay, wenn ich es nicht bezahlen muss, ist auch recht. Ist alles günstig dann. Dann Überprüfung aller Instrumente. Gehen noch alle Lampen an, die angehen müssen? Oder was ist mit dem Kühler? Bei mir war er halt undicht. Dann Wechsel des Kühlmittels. Ist noch genug drin? Wann haben wir das zum letzten Mal gemacht? Untersuchung der Abgasanlage und. Und bei so einer großen Inspektion an einem Auto hat man ungefähr 5 Bereiche. Karosserie, Elektrik, Motor, Abgas, Vorderachse, Lenkung, Getriebe, Achsenantrieb, Bremsen, Reifen, Räder. Und jeder dieser Abschnitte hat 10 bis 15 Untertitel. Ja, das ist ja cool. Ein Auto. Und mich hat dann gewundert, gibt es eigentlich so ein Blatt auch für Menschen, die in der Nachfolge Jesu stehen? Gibt es so eine Checkliste? Gibt es so ein System? Ich habe gedacht, wir gucken uns mal eins an. Die Checkliste geistliche Inspektion. Zum Beispiel könnte man, eine mögliche Einteilung wäre Bibel lesen. Da könnte man jetzt Untertitel nehmen. Zum Beispiel lese ich ein Buch am Stück. Lese ich täglich. Lese ich morgens, mittags, abends. Ja? Mache ich Anmerkungen in meine Bibel. Lese ich mit Buntstiften, dass ich wichtige Stellen herausstreiche, wenn ich mir Nummern nicht merken kann, wie ich, dass man wenigstens weiß, welche Farbkombination auf der Seite war und dann die Stelle wiederfindet. Ja. Beten gleich. Bete ich alleine, bete ich mit anderen? Habe ich Fürbitte? Lobe ich Gott? Bin ich dankbar? Man könnte diese Dinge einfach so mal durchgehen an dieser Stelle. Gemeinschaft. Ja. Wie lebe ich in der Gemeinschaft? Habe ich Gemeinschaft? Kenne ich andere Geschwister, mit denen ich beten kann? Und so weiter. Mein erster Bereich wäre zum Beispiel eine mögliche Einteilung, mein Leben mit Gott. Ja, Checkliste. Geistliches Leben, mein Leben mit Gott. Erkenne ich Gott als Herrn und Schöpfer meines Lebens an? Oder weiß ich bloß und nehme an, dass er das ist? Aber erkenne ich ihn an? Wenn ich sage, ja, zack, vorne einen Haken. Bin ich mir seiner Liebe für mich bewusst, vertraue ich ihm. Haken, Fragezeichen, Ausrufezeichen, wie sieht's aus? Naja, nicht immer, ist aber hier nicht vorgesehen. Ja, man müsste sagen, okay, der Motor schwitzt, dann müsste man da vielleicht nochmal kann man sich nochmal einkrängeln oder ein Fragezeichen hinmachen. Habe ich gedacht, Gott ist mir egal. Wie lange habe ich das gedacht? Welche Themenbereiche sind es, wo ich sage, Gott, mich interessiert da deine Antwort eigentlich gar nicht? Habe ich mich um eine lebendige Beziehung mit Gott bemüht? Also das Stichwort bemüht wäre schon mal interessant. Ist nicht nur easy, also ist nicht nur leicht. Manchmal ist ein bisschen Mühe damit verbunden. Habe ich gebetet, zum Beispiel, ne? Morgen, Mittag, abends Tischgebet. Habe ich Gott gedankt? Habe ich mich von Gottes Wort ansprechen lassen? Habe ich mich um den Glauben, das Glaubenswissen bemüht? Jesus Christus, also ihr merkt, es geht um den Schöpfer, es geht um Jesus Christus und es geht um den Heiligen Geist, also trinitarisch aufgebaut. Jesus Christus ist Gottes Sohn, suche ich die Begegnung mit ihm im Abendmahl. Auch interessant. Suche ich die Begegnung mit ihm im Abendmahl? Versuche ich, ihn in meinen Mitmenschen zu erkennen? Das heißt ja nicht, dass dann gleich alle erlöst sind, aber kann ich die Würde, die Gott einem jeden Menschen gegeben hat, kann ich die in einem anderen entdecken? Will ich das? Bekenne ich mich zu seiner Kirche? Kyriake, dem Herrn gehörig, die Gemeinden und Kirchen, die Christus in ihrer Mitte haben. Nehme ich an dem Leben der Gemeinde teil, im Gottesdienst, freiwilliger Mitarbeit und so weiter. Mal so als Checkliste. Oder gibt es dort Lücken? Traue ich Gott dem Heiligen Geist etwas zu? Gegenfrage, habe ich mich auf einen Ungeist eingelassen? Auch interessant. Lebe ich sehr versöhnt mit meinem Zorn, Hass, Neid, Aberglaube? Machen doch alle. Ist doch nicht schlimm, so bin ich halt. Wie oft ich mir das in meinem geistlichen Leben habe anhören müssen. Ja, der ist halt so. Ich bin halt so. Wisst ihr, wenn wir das zu Ende denken, sagen wir Gott, weißt du, wenn du den Spruch drauf gehabt hättest, hätte dein Sohn am Kreuz nicht sterben brauchen. Wir sind halt so. Nichts anderes sagen wir. Der ist halt so. Die sind halt so. Von Veränderung und Umkehr in ihrem geistlichen Leben befreit. Ist halt so. Also hier einfach nochmal drauf zu gucken, ja. Natürlich sind wir mit bestimmten Bereichen und Defiziten ausgestattet. Das ist ganz klar. Aber das ist ja kein Freibrief, dort zu bleiben. Dann zu schauen, dass man sich verändert. Dass man versucht, an der Stelle Kontrolle zu bekommen. Gott auch zu bitten, dass er einen da abschleift. In Schutz nimmt, rausnimmt, verändert. Gibt es okkulte Praktiken, Fluchen, Verwünschen? Wir glauben ja immer, wenn Mütter so sagen, ach, ich wünsche dir auch mal so schwere Kinder, wie du eins warst. Ihr Lieben, das ist ein Fluch. Das ist Besteck aus dem Werkzeugkasten des Teufels. Ganz klar. Da muss ich Buße tun. Das muss ich zurücknehmen. Da muss ich Gott drum bitten, dass das auf keinen Fall in Erfüllung geht. Dass er mir vergibt und den anderen freistellt unter seine Gnade. Checkliste Glauben. Nächster Punkt. Mein Leben mit Mitmenschen. Habe ich mich mit anderen gestritten? Nehme ich mir Zeit für andere? Wie gehe ich mit anderen um? Unehrlich, nachtragend, aggressiv? Wie rede ich über andere? Wie rede ich über andere? Jakobus schreibt, dass die Zunge eines der schwierigsten Instrumente des menschlichen Körpers ist. Das schwierigste Organ. Das ist wie bei einem Ruder an einem großen Schiff. Klein, aber oho, weil es den ganzen Tanker in die richtige Richtung drückt. Wie rede ich? Habe ich andere verleumdet, verletzt, Böses gewünscht? Habe ich über andere Schlechtes erzählt? Habe ich gelogen, war ich schadenfroh? Habe ich Schwächere unterdrückt und geschlagen? Habe ich mit anderen gestritten? Habe ich andere ausgenutzt, missbraucht, verführt? Habe ich die Schuld auf andere geschoben? Habe ich mich nicht entschuldigt? Habe ich nicht verziehen? Habe ich Gutes unterlassen? Wenn wir das einmal so durchgehen, in aller Ruhe, in einer stillen Stunde, in einer stillen Zeit, denkt man, meine Güte, das ist ja fast jeder Punkt. Da würde ich sagen, ja, da hätte ich mal gesagt, das ist eine große Inspektion. Da muss man schon mal eine Schelle nachziehen und ein bisschen was schmieren und auch an manchen Stellen vielleicht was verändern. Aber ist ja nicht schlimm. Dann bleibt halt das Auto mal 2 oder 3 Tage in der Werkstatt, bis alles wieder gerichtet ist. Familie, Ehepartner, Leben mit anderen Menschen als Lebensbereiche eingeteilt. Wie viel Zeit nehme ich mir für meine Familie? Wie begegne ich den Kindern? Liegt mir das religiöse Leben meiner Familie am Herzen? Achte ich die Würde meines Partners? Bin ich feinfühlig in unserer Beziehung, auch im sexuellen Bereich? Bin ich in der Ehe treu? Mein Verhalten zum Bereich Umwelt, Beruf, Gesellschaft. Arbeit, Beruf, Gesellschaft. Und ping, sind wir beim letzten, Nummer 4. Beim Fahrer des Autos, wenn wir so wollen, bei uns selbst. Wie gehe ich mit mir selbst um? Kann ich mich selbst annehmen? Habe ich damit Probleme? Ich habe 4 Töchter. Mein größtes Erziehungsziel, ich weiß nicht, ob es gefruchtet hat, war, ich möchte, dass ihr aufhört, ständig zu sagen, dass irgendwas an euch bescheuert ist. Gott hat euch schön gemacht. Ich habe meinen Mädels gesagt, glaubt mir, eines Tages kommt der Prinz, der genau das, was du an dir doof findest, an dir schön findet. Und dann musst du es glauben, wenn er es dir sagt. Wie versöhnt bin ich mit mir selbst? Habe ich mich angenommen mit den Gaben, Fertigkeiten, Grenzen und Möglichkeiten? Wenn ich das geschafft habe oder wenn ich da gut unterwegs bin, weiß ich, wo Lücken sind. Was hat das für eine Folge? Wenn ich Lücken habe und ich weiß, welche Lücken ich habe und ich bin versöhnt mit meiner Lücke, nehme ich den, der dort seine Stärke hat, gerne an, als jemand, der mich ergänzt. So hat Gott Gemeinschaft in seinem Reich angelegt. Bekämpfe ich meine schlechte Laune? Manchmal manche Tage, wenn ich nach Hause fahre und dann zu Hause ankomme, am Sonntagnachmittag so, je nachdem, wie die Fahrt war, ob wieder ein, sag ich mal, unausgelasteter Ehemann im Gebüsch sitzt und unbescholtener Autofahrer fotografiert oder nicht, je nachdem, wie ich dann zu Hause ankomme, sage ich manchmal schon an der Tür, pack mich nicht an, ich bin total aggressiv. Gib mir eine halbe Stunde, ich muss erst runterkommen. Bekämpfe ich meine schlechten Launen oder kriegt sie der andere einfach Breitseite voll ab? Wo war ich faul und nachlässig? Denke ich zu immer erst an mich, ich, mich, meiner, mir, Herr segne uns vier. Bin ich neidisch? Wir kennen das aus unseren Sprüchen in unserem Alltag, die Kirschen in Nachbarsgarn. Interessant, ne? So ganz tief eingewurzelt gehört das irgendwie zu uns so. Und selbst die Kinder haben schon so. Wir hatten jetzt letztes Wochenende unsere Enkel da, der Lütte, der Henning ist ein Jahr, kann gerade sitzen und unglaublich schnell krabbeln und also so ein Spargeltarzan, so ein ganz kleiner. Sitzt er da, seine Tochter total versunken im Spiel bei Omas toller Spielkiste mit unendlich vielen Playmo-Figuren, die man da rauswühlen kann. Jedenfalls Oma und Marlene spielen mit dem Auto. Henning dreht eine Figur in der Hand, sitzt und guckt und guckt und guckt und dann zack, Attacke auf das Auto. Ja, Figur gekidnappt, weggekrabbelt, schmeißt die Figur weg, dreht sich um und lacht und gibt sich selbst Beifall. Dann denke ich mir, sag mal, wer hat dir das denn beigebracht? Ein Jahr. Neid. Was du hast, will ich haben. Gehört alles zur Persönlichkeitsentwicklung, sagen wir. Ist ja auch gar nicht verkehrt, aber ich denke, so ist interessant, oder? Ist so interessant, dass es, ich will es haben, ich will nichts teilen. Ja, oder wenn dann Marlene mit Freundin spielt, Henning, du bleibst draußen, du spielst nicht mit, wir wollen dich nicht haben. Ich denke zuerst an mich, sollen sie machen. Aber ich merke so, wie viel ist in uns wirklich von Anfang an drin. Und Gott will das angucken. Bemühe ich mich um Ausgeglichenheit. Was ist mein Verhältnis zu meinem Körper? Ich fühle mich nicht nur wohl, aber ich bin, wie ich bin. Manche sagen ja immer, man muss unheimlich viel auf sich achten und du musst auf die Kalorien achten und du musst Kalorien zählen. Und dann sage ich, ich brauche keine Kalorien zählen, ich weiß, wo die alle sind. Ja, das muss ich nicht gucken. Entweder sind sie hier oder im Kuchen, aber ich muss sie nicht suchen. Der ganze Bereich von Sexualität oder Alkohol, Drogen, was ist das Maß? Wie gehe ich mit mir selber um? Ich kann keine spannenden Filme sehen, also so richtig gute Thriller. Ich gucke ja so. Ich gehe schon immer, wenn meine Frau die gesehen hat oder meine Kinder, ich will immer wissen, wie gehen die aus. Fahrt die, dass da die Spannung weg ist? Wie gehen die aus? Das sagen wir denn nicht, dann gucke ich nicht mit. Ich kann das nicht. Das ist mir einfach, ja, also die Qualität meiner Krimis ist Elefant, Tiger und Co. auf MDR, Bericht aus dem Zoo Leipzig. Das finde ich entspannend und spannend. So. Oder Bundesliga. Aber ansonsten, so, wenn ich das weiß, ja, wie gehe ich mit den Sachen um, von denen ich weiß, die tun mir nicht gut? Was gucke ich an? Meine Kinder haben zum Teil die spannendsten Sachen angeguckt und nachts um 2. Vati, kannst du mit mir beten? Ich kann nicht schlafen. Ich habe Albträume. Ah, guckst halt mal nächsten Tag nicht sowas an. Nehme ich mein Leben als Geschenk von Gott an? Verdränge ich die Tatsache von Krankheit und Tod? Wenn er eintritt, wäre ich darauf vorbereitet. Es ist wichtig, dass wenn wir mit so einer Checkliste einmal in die Seelsorge gehen, sie vor einem anderen ausbreiten und derjenige dann auch sagen kann, großer, barmherziger Gott, das ist mein Leben, das ist meine Mängelliste, das ist meine Schuld, das ist meine Inspektionsliste von meinem geistlichen Leben. Ich schäme mich, tut mir leid, dass so viele Dinge da offensichtlich angekreuzt sind im Sinne von Mangel, 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 muss was gemacht werden. Ich bekenne dir meine Sünden, es tut mir leid. Wenn wir ihm unsere Schuld und unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Und dann nehme ich mir einen Vorsatz vor, einen, nur einen, den ich auch leisten kann. Und sage, Herr, das versuch, hilf mir, den einzuüben und umzusetzen. Der Pastor, der Seelsorger, erteilt hat im Namen Gottes die Lossprechung und bittet dem anderen einfach und gibt die Barmherzigkeit von Gott an dem anderen weiter. Es wäre dann ungefähr so, hier, da bekannte ich dir meine Sünde, haben wir es nochmal, ich sage, ich will dem Herrn meine Frevel bekennen. Und dann ist es gut, dass wir das hören, dass Gott mir sagt, dir ist die Sünde vergeben. Das Gebet nach der Beichte, guter Gott, du hast mir vergeben, was ich falsch gemacht habe, und du stärkst mich zum Guten. Dafür danke ich dir. Schenke mir die Fülle deines Heiligen Geistes, der in mir die Gnade der Kindschaft erneuert und mich den rechten Weg führt. Damit ihr mich nicht falsch versteht, ich mache hier keine Werbung mit den Bildern für irgendeine Kirche. Ich habe nur kein Bild gefunden aus Freikirchen, die genau das abbilden. Wo zwei miteinander beten und lachen. Wo zwei die Situation von Seelsorge und Bekenntnis weitergeben und dabei fröhlich sind, weil Vergebung froh macht, weil Vergebung Beziehung klärt, weil Vergebung den Weg frei macht, weil Vergebung Lebensfreude zurückkehren lässt. Ich wünsche uns diese Freude an der Umkehr. Ich wünsche uns, dass wir uns einfach mal auf den Weg machen, zu schauen und zu gucken, verschiedene Bereiche unseres Lebens hineinzuleuchten und leuchten zu lassen von der Bibel und sich Fragen zu stellen, so wie wir sie gerade gehabt haben. Wie sieht es da aus, Herr? Muss ich da dir was bekennen? Muss ich da was ändern? Dann macht es. Und sucht euch jemanden, mit dem ihr das zusammen beten könnt. Kann ich mal mit dir mich treffen, ich muss mal mein Leben ausbreiten. Ich muss mal beichten. Ich muss mal einfach, ja, das ist eigentlich das Wort dafür. Ich muss dir mal sagen, was in meinem Leben sich so angesammelt hat. Ich will es mit dir zusammen zum Kreuz bringen. Und ich würde mich freuen, wenn du dann mit mir betest, wie es die Schrift sagt. Wem ihr die Sünden erlasst, dem sind sie erlassen. Da brauche ich einen anderen für. Und glaubt mir eins, was dann passiert, ist etwas total interessant. Wenn man einmal jemanden getroffen hat, mit dem man so unterwegs war, man hat eine völlig andere Qualität von Gemeinschaft. Nicht, weil man die Sünden des anderen kennt, die vergisst man, sondern weil beide unterm Kreuz miteinander Gnade und Vergebung erlebt haben. Und das macht froh. Amen.